Gefährlich und schweißtreibend war die Arbeit der ersten Hüttenwerker in Bergen. Den ganzen Tag standen sie vor dem großen Hochofen, befüllten ihn schichtweise mit Holzkohle, Eisenerz und Kalk, um daraus Roheisen herzustellen. Dazu wurde der Ofen angestochen, wie Hans Reich, der Vorsitzende des Fördervereins Maxhütte, erzählt.
Anstich, das heißt, der Hochofen hatte unten eine Öffnung, die wurde mit Lehm zugemacht. Und nach 6-8 Stunden war so viel Eisen, Roheisen angesammelt, dass man mit der Eisenstange den Lehm durchgestoßen hat und dann floss das Roheisen in Sandformen.
Bereits zu Produktionsbeginn im Jahr 1562 wurden insgesamt etwa 2000 Zentner Eisen hergestellt. Für den Firmengründer Ritter Pankratz von Freiberg war der Standort ideal. Die Weißache versorgte das Werk mit Wasserkraft. Die vielen Wälder ringsherum lieferten Holz. Das benötigte Eisenerz wurde täglich mit Pferdefuhrwerken vom nahen Kressenberg bei Neukirchen angeliefert. Nach dem Tod von Pankratz von Freiberg ging das Werk im 17. Jahrhundert teilweise in den Besitz des Bayernherzogs Maximilian über, wurde sozusagen Staatsbetrieb. Um die Qualität des Roheisens zu verbessern, wurde es in sogenannten Kupolöfen noch einmal eingeschmolzen.
Also Kupolofen ist vergleichbar mit einem Hochofen. Da hat man das Roheisen eingefüllt, wieder mit Holzkohle und dann nochmal aufgeheizt, sodass das Roheisen, der Kohlenstoff verbrannt und es wurde geschmeidiger. Man konnte es dann als Schmiedeeisen verbrauchen.
Im Laufe der Jahre fiel das Werk öfters den Flammen zum Opfer. Im Jahr 1818 wurde es komplett neu aufgebaut. Ein Grund für König Max I. Joseph von Bayern, im Jahr 1824 Bergen einen Besuch abzustatten.
Und habe festgestellt, dass die Maxhütte neu gegründet worden ist, wieder modernisiert und war ganz begeistert und hat dann gesagt, ihr dürft jetzt meinen Namen Maxhütte verwenden. Das war die Namensgebung für die Maxhütte Bergen.
Mitte des 19. Jahrhunderts geriet die Maxhütte in finanzielle Schwierigkeiten. Vor allem im Ausland setzte man bei der Herstellung von Eisen nicht mehr auf Holzkohle, sondern auf Koks. Das war wesentlich kostengünstiger. Die Bergener wussten sich aber zu helfen. Von Eisen stiegen sie um auf Gusswaren, die fortan im Werk hergestellt wurden.
Da gab es eine Kugelhopfform, da gab es Bügeleisen, sehr viele sakrale Gegenstände, Grabkreuze, Grabdenkmäler und so weiter wurden auch in der Maxhütte gegossen. Das Sortiment hat sich erweitert. Man hat dann Balkon aus Gusseisen hergestellt, sehr filigran in verschiedenen Ornamenten gegossen und man hat sie bestellen können mit oder ohne Geranienkasten in allen Variationen und Ausführungen. Also wenn man so durch die Landschaft fährt, kann es durchaus sein, dass man irgendwo am Haus einen Balkon aus Gusseisen findet, der in der Maxhütte entstanden ist.
Nach der Produktion von Gusswaren waren es schließlich vor allem große Maschinen für die Verarbeitung von Holz, wie zum Beispiel Sägegatter, die in Bergen hergestellt wurden. Dem Ideenreichtum des damaligen Betriebsleiters Willi Rieger waren keine Grenzen gesetzt. Bald wurden sogar Straßenwalzen exportiert.
Die Straßenwalzen haben deshalb einen Namen gefunden, nachdem er im Getriebe neue Erfindung eingebaut hat mit Vor- und Rückwärtsfahren. Es wurden dann mindestens 20 Modelle hergestellt in allen Breiten. Es gibt einen Lieferschein, dass 15 dieser Straßenwalzen nach Holländisch-Indien geliefert wurden. Holländisch-Indien heißt heute das Indonesien. Man kann sagen, Maxhütte wurde zur Weltfirma.
In der Blütezeit der Maxhütte waren teilweise bis zu 300 Arbeiter beschäftigt. Anfang des 20. Jahrhunderts waren darunter auch zahlreiche Lehrlinge. Die Ausbildung war überaus beliebt. Es gab deutlich mehr Bewerbungen als Stellen. Dem Vorsitzenden des Fördervereins Maxhütte, Hans Reich, zufolge, hatte das vor allem einen Grund.
Es war zu der Zeit so, dass früher der Vater musste ja bezahlen, dass der Lehrling eine Ausbildung bekommt. Bei der Maxhütte war es anders. Bei der Maxhütte hat ein Lehrling im ersten Lehrjahr pro Woche eine Mark verdient. Im zweiten waren es dann zwei und im dritten waren es 3 Mark, was der Lehrling sich selber verdienen konnte.
Viele der Arbeiter der Maxhütte hatten einen stundenlangen Fußweg zurückzulegen, um morgens zur Arbeit zu kommen. Besser waren die dran, die in einer der rund 50 Werkswohnungen auf dem Gelände unterkamen. Das Leben am Fuße des Hochfällens fand dabei auf engstem Raum statt. Die Wohnungen waren klein. Küchen und Waschzimmer hatten sich meist mehrere Familien zu teilen. Das sogenannte Schlackenhaus ist auch heute noch erhalten.
Das ist ein Ziegelgebäude, das außen mit Schlackensteinen ca. 15 Meter Stärke verblendet wurde, um eine bessere Wärmeisolierung zu erzielen. Schlacke, das entsteht beim Anstich vom Hochofen. Die Schlacken, das heißt die Nebenstoffe, die beim Hochofen rauskommen, die werden mit sehr viel Wasser gelöscht und da verpufft es. Da gibt es ganz viele Poren und der Schlackenstein ist ganz leicht und mit vielen Lufteinschlüssen. Und es gibt auch im Landkreis viele Häuser, das sind so graue, sehr poröse Steine. Man kann es von außen gut erkennen, die Häuser. Gibt es auch im Berg noch einige.
In einem guten baulichen Zustand ist heute auch noch die ehemalige Hüttenschenke, in der es regelmäßig richtig zünftig zuging. Der große Tisch und die Stühle wurden zur Seite geräumt, mit Zirch wurde aufgespielt.
Es war die beste Wirtschaft im Landkreis. Man kann sich vorstellen, die Leute haben auch durchgehabt, nachdem sie den ganzen Tag bei Temperaturen gearbeitet haben, zum Schwitzen kamen. Und dort konnte man das Bier anschreiben lassen. Und am Wochenende hat man den Rest dann im Kassierhaus abgeholt. Meistens war das die Frau, die dann das Geld noch abgeholt hat. Es war sicher Not in der Familie, wenn zu wenig übergeblieben ist.
Mit der Weltwirtschaftskrise 1929 wurde auch das Ende der Maxhütte eingeläutet. Gerade mal 3 Jahre später musste das Werk schließen. 113 Arbeiter standen auf der Straße. Für Bergen und die Region eine Katastrophe. 1932 wurde die gesamte Anlage mit allen Betriebs- und Wohngebäuden für eine symbolische Mark der Gemeinde Bergen übergeben. Auch heute sind dort noch viele Wohnungen untergebracht. Und der Urgroßvater des einen oder anderen Bewohners war vor vielen Jahren ein echter Max Hüttler.